Ich habe euch heute etwas mitgebracht und ich bin sehr gespannt, ob ihr raten könnt, was das sein könnte. Schaut mal. Hat jemand eine Vorstellung, eine Vermutung, was das sein könnte?
Etwas für die Küche.
Etwas für die Küche? Könnte sein. Was dann? Eine Lampe. Könnte auch eine Lampe sein. Hat noch jemand eine Vorstellung? Was könnte das sein?
Mario.
Ein Helm. Ja, man kann es vielleicht auch als Helm benutzen. Wir werden jetzt gleich ausprobieren, ob das geht. Okay. Evelyn? Selina? Eine Küchenreibe könnte sein. Ja. Sieht alles dem, was sie sagt, ähnlich aus. Ja? Wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich, wie wir vermuten können, das kann man aufmachen. Ja, jetzt mache ich das auf, so wie eine Blume. Ja, zack. Ein Helm. Naja, könnte vielleicht funktionieren. Es ist eine Schüssel, das ist eine spezielle Schüssel. Wisst ihr, wofür diese Schüssel wichtig ist, was das für eine Schüssel ist? Wozu, Abby? Weiß nicht. Das ist eine Feuerschale, eine Feuerschüssel. Das ist eine spezielle Schüssel, die sehr kompakt ist. Ja, wenn man sie so zusammenklappt, kann man sie schön in den Rucksack stecken. Die ist ganz klein, nimmt nicht viel Platz. Und dann, wenn man unterwegs ist und ein bisschen Feuerzeug oder Streichholzer mit hat, kann man ganz schnell einen kleinen Feuer machen hier. Man kann hier zum Beispiel Wasser erwärmen und Tee trinken oder man kann hier vielleicht was Kleines backen am Feuer oder man kann sich auch wärmen und wenn es gerade nass, der Boden nass ist oder so, kann man hier ganz schön Feuer machen oder wenn der Boden zu trocken ist, dass die Brandgefahr entsteht, kann man das benutzen. Ist ganz, ganz praktische Sache. Ich habe das noch nicht benutzt, ich habe das erst gekauft. Aber ich fand das so klasse und ich war fasziniert, dass es so klein und kompakt ist, aber auf den ersten Blick erwartet man gar nicht, dass es eine Feuerschale ist und dass man hier Feuer machen kann. Aber wenn man das aufmacht und das öffnet sich so wunderbar, so wie eine Blume, ja, dann sieht man, wow, das ist eine Schale, hier kann man Feuer machen. Und wisst, oder etwas backen, ganz genau. Und wisst ihr, das erinnert mich auch an eine Blume. Ja, eine Blume. Wenn die zu ist, so nachts oder im Winter, wenn die Blumen zu sind, dann machen sie keinen besonderen Eindruck auf uns. Ja, das ist ganz normal, einfach eine Blume, eine Pflanze. Aber wenn viele Blumen, wenn sie aufgehen, sei es jetzt Mohn oder Rosen oder Tulpen, dann sehen sie auf einmal sehr, sehr schön aus. Ja, dann kann man sie bewundern, kann man sie riechen und so. Und das ist nämlich einfach als Symbol für uns Menschen. Wir Menschen sind auch manchmal so geschlossen, ja. Da sehe ich jetzt zum Beispiel den Leon an und sage, ja, Leon kenne ich noch nicht so gut. Der scheint so ein bisschen verschlossen zu sein, so ruhig. Manchmal lächelt er sehr schön, ja. Aber ich kenne Leon schon sehr gut, aber angenommen, ich kenne ihn nicht so gut. Und er ist so wie eine so geschlossene Schale. Weiß nicht, was ich mit Leon anfangen kann. Aber wenn Leon sich öffnet, ja, wenn er sich öffnet, denke ich, wow, was für ein toller Junge. Ja, den Leon habe ich schon intensiv erlebt, bei Pfadfindern oder auf der Kinderfreizeit. Ist ganz toller Junge und er hat so viele gute Eigenschaften und ist ganz, ganz klasse. Und dann kann man sehen, wenn wir uns öffnen. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Kinder, dass wir auch als Christen, die an Gott glauben, uns öfters öffnen, dass wir unsere Schönheit, und Gott hat jeden von uns besonders schön geschaffen. Nicht nur vom Äußeren her, ihr seid alle so hübsch, sondern auch vom Charakter her, von eurem Herz her. Das sind so viele schöne Sachen, aber die muss man manchmal öffnen. Das heißt, ich muss manchmal mich ganz bewusst öffnen und zum anderen freundlich sein, lächeln. Könnt ihr lächeln? Könnt ihr alle mal ganz kurz lächeln, dass ich eure Lächeln sehe? Einfach mal lächeln. Seht ihr, seid alle so hübsch, so noch zweimal hübscher als davor, wenn ihr lächelt. Ja? Und dann öffnen wir uns, da kann man diese Schönheit sehen. Oder wenn ihr freundlich zueinander seid, da kann man auch sehen, was ihr in eurem Herzen habt. Oder wenn ihr liebevoll miteinander seid, da kann man auch sehen. Also es ist ganz wichtig, sich zu öffnen, damit man dann weiß, ah, so ist der Leon, so ist der Mario und Ozan, so ist die Selina und Evelyn und die anderen. So sind wir. Und Gott hat uns wirklich so wunderbar geschaffen. Wir müssen es nur oft zeigen, was in uns alles drinsteckt. Und nehmt es euch einfach vor, heute oder in der kommenden Woche ganz bewusst zu zeigen, was in euch Schönes drin ist. Einfach mal auspacken. Ja? Helfen, freundlich sein, lächeln, ein gutes Wort zu anderen sagen. Könnt ihr das mir versprechen, einfach mal auszuprobieren? Ja? Okay. Wir wollen jetzt beten. Möchte jemand von euch beten? Traut sich jemand? Okay, dann bete ich, okay? Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Kinder, für diese Mädels und Jungs, die so hübsch sind, die so besonders geschaffen sind von dir, Herr, dass jeder ein besonderes Herz hat. Herr, du hast so vieles in jedes Herz hineingelegt, so viele schöne Sachen, Herr. Oft sind wir aber abgelenkt, diese schönen Sachen auszupacken, zu zeigen, aber ich bitte dich, dass du diesen Kindern hilfst, einfach das Schöne, was im Herzen, was in uns drin ist, nach außen zu zeigen. Dass die anderen Menschen auch von unserer Schönheit fasziniert werden können, aber auch, dass allen anderen geholfen wird. Wir bitten dich das im Namen von Jesus Christus. Amen. So, jetzt könnt ihr auf eure Plätze gehen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr etwas malen zu dieser Geschichte oder zu der Predigt. Ihr Lieben, falls das jemand nicht gesehen hat, aber sehen möchte, so sieht es aus. Ja? So kleine Blume für unterwegs, für Outdoor-Freaks, für Pfadfinder und so weiter. Genau, schöne Sache. So, wir haben im Januar, am Anfang Januar, eine Themenreihe begonnen über 28 Glaubenspunkte. Und ich hoffe, ihr profitiert von diesen Themen. Und ihr könnt auch immer oder fast immer erraten, was als nächstes kommt. Weiß nicht, hat jemand Vorstellung, was heute als nächstes Thema kommt?
Der Mensch.
Der Mensch, sehr gut, sehr richtig. Der Mensch. Kein einfaches Thema, sehr umfassendes Thema. Und ich werde versuchen, natürlich das so prägnant und wie möglich und so praktisch wie möglich das rüberzubringen. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, sagt man vom Mensch. Die Krone der Schöpfung. Wer diese Meinung heutzutage lautstark vertritt, macht sich nicht besonders beliebt. Weder bei Atheisten, die eh nicht an Gott glauben, noch bei Umweltschützern, weil der Mensch den eigenen Lebensraum, in dem er lebt, zerstört, die Natur ausbeutet und eigentlich heute als der größte Feind der Natur darstellt. Außerdem beutet der Mensch nicht nur die Natur aus, sondern die Menschen verhalten sich auch oft sich gegenüber ganz, ganz nicht vorbildlich. Wenn viele Kriege geführt werden, wenn Menschen umgebracht werden, weltweit über 12 Millionen Menschen sind versklavt. Und die Hälfte davon, also die etwa 6 Millionen Kinder weltweit, sind versklavt zur Zwangsarbeit, zur Prostitution oder zum Militärdienst. Und das zeigt, dass der Mensch, der eigentlich die Krone der Schöpfung sein sollte, stellt heute etwas ganz anderes dar. Und so leben wir mit diesen Tatsachen, mit dieser Realität, dass der Mensch, dass in einem Menschen, in mir, in diesem Wesen, zwei Sachen Behausung finden. Und zwar die Neigung zum Bösen und der Wunsch, der Hoffnung, die Sehnsucht zum Guten. Und das ist der Mensch, der heute, die wir heute sind. Und wir leben in diesem Gegensatz und ist die Frage, was ist der Mensch wirklich? Was ist der Mensch? Was sind wir? Um diese Frage beantworten zu können, ist es wichtig, dass wir uns einen Spiegel vorhalten. Ein Spiegel, für mich ist es heute die Bibel. Wenn bei diesem Thema, wenn wir über den Mensch sprechen, dass wir uns die Bibel vorhalten, und es ist wichtig, nicht nur uns selber aus unserer subjektiven Wahrnehmung zu beschreiben, wer ich bin, wie ich mich selbst sehe, ob ich jetzt hübsch nur rein äußerlich betrachte oder wenn ich alleine bin und zu mir ehrlich bin, dann sehe ich viele schlechte Eigenschaften von mir, sondern dass ich die Bibel mir vorhalte. Was sagt die Bibel von mir über den Menschen? Und wir werden das, den Mensch heute aus mehreren Perspektiven anschauen. Ich möchte mit euch zusammen den 8. Psalm lesen, ein bekannter Psalm, Psalm von David. Und ich lese aus dort auszugsweise einige Verse. Psalm 8. Ich lese jetzt Verse 2, dann 4 bis 7 und 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, du, den man lobet im Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deine Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerke, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Händewerk. Alles hast du unter seine Füße getan. Vers 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wenn ich diesen Vers lese, stelle ich mir vor, dass David, eine herausragende Persönlichkeit in der Bibel, die auch krasse Gegensätze in seinem Leben erfahren hat, der tief in die Sünde gefallen ist, der aber die Herrlichkeit und die Größe Gottes wahrgenommen hat und das auch gedichtet hat und viel Gott gelobt hat, der schreibt diesen Psalm. Und ich stelle mir vor, dass David nachts oder abends rausgeht aus seinem Haus oder aus seinem Zelt und gegen den Himmel schaut. Und er sieht die ganzen Sterne, er sieht die Wunderwerke Gottes und er sagt, wie wunderbar alles geschaffen ist. Und gleichzeitig sagt er, Herr, auch ich bin von dir geschaffen. Und dem wird auch bewusst, wie klein, wie sündhaft der Mensch ist, wie niedrig der Mensch ist. Und er sagt, was bin ich, dass du dich meiner gedenkst, dass du mich annimmst. Und in diesem Psalm, und ich finde es ganz wichtig, dass in diesem Psalm David beides zum Ausdruck bringt. Er bringt zum Ausdruck, dass wir es eigentlich gar nicht verdient haben, dass Gott uns so annimmt, dass wir gebrechlich sind, dass wir unzulänglich sind, dass wir klein sind und sündhaft sind. Und doch sagt er, der Mensch muss etwas ganz Besonderes sein, dass du uns annimmst. Und dieser Gegensatz, diese Spannung ist schon in diesem Vers, in diesem Psalm enthalten. Die moderne philosophische Anthropologie bringt es auf den Punkt, indem sie sagt, wir sind in der ungefähr 10.000-jährigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist, in dem er nicht mehr weiß, was er ist, zugleich aber auch weiß, dass er es nicht weiß. Der Mensch ist problematisch geworden. Viele beschäftigen sich mit der Frage, Philosophie, Anthropologie, verschiedene Religionen, Psychologie beschäftigen sich mit der Frage, wer ist Mensch, wer ist eigentlich Mensch, wer bist du in deinem Inneren, in deinem Herzen, in deiner Seele, wer bin ich? Und die Meinungen und Sichtweisen der Psychologen und Philosophen und so weiter, Religionen gehen weit auseinander. Von einem, wir sind Ebenbild Gottes, über wir sind ein Produkt der Natur, bis zu wir sind von DNA kodiertes und gesteuertes Wesen, das keinen eigenen Willen hat. Also die Palette ist ganz breit, was der Mensch alles ist, wie der Mensch beschrieben wird, untersucht wird und so weiter. Aber mich interessiert heute, wie sehe ich mich oder wie soll ich mich aus der Perspektive Gottes, aus der Perspektive der Bibel sehen und wie sieht mich Gott? Das interessiert mich. Ich kann natürlich viel lesen, viel Informationen sammeln, aber wichtig ist, was bin ich wirklich aus der Sicht des Schöpfers? Ich möchte einen Vers mit euch lesen, eine Bibelstelle, die mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist. 1. Timotheus Brief, Kapitel 1. Und da bringt Paulus etwas zum Ausdruck, was auch ganz wichtig ist. Und Paulus ist für mich so der neutestamentliche David, ja, der auch in seinem Leben krasse Extremen erlebt hat. Von einem Sünder, der schlimmen Sachen gemacht hat, bis zu einem Heiligen, von Gott berufenen, von einem Menschen, der zu einer wichtigen Mission berufen ist, der auch die Gnade, Barmherzigkeit Gottes hautnah erlebt hat. 1. Timotheus, Kapitel 1. Und ich möchte dort mit euch zusammen ab Vers 12 lesen. 1. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 12. Und ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und mich für treu erachtet hat und eingesetzt in das Amt, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher gewesen, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das Wort ist gewisslich wahr und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, unter welchen ich der Erste bin. Und mir geht es ganz besonders um diesen letzten Vers, wo Paulus sagt, Jesus Christus ist zu Sündern gekommen. Wir wissen, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde im Garten Eden. Aber dieses Ebenbild Gottes wurde nach dem Sündenfall verzerrt. Der Mensch hat sich geändert, die Sünde ist in die Natur des Menschen reingekommen. Und ab diesem Zeitpunkt erleben wir diese zwei Extremen in uns. Wir haben zwar den Wunsch zum Guten, und trotzdem sagt die Bibel, du kannst alles machen, was du willst, du kannst so gut sein, wie du möchtest, du bist ein Sünder und du hast von Geburt an die Neigung zum Bösen, zur Sünde. Und hier sagt Paulus, dass zu diesen Sündern, zu dir und zu mir, ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen, die Sünder zu retten. Das heißt, Gott nimmt diese Situation wahr, Gott nimmt diese Realität wahr und sagt, ich möchte aber nicht, dass der Mensch so bleibt in seiner Sünde und so weiterlebt. Und dann sagt Paulus etwas ganz Wichtiges. Ich bin der erste Sünder. Interessanterweise sagt er nicht, ich war bis zu meiner Bekehrung, war ich ein Sünder, ja, und jetzt bin ich auf einmal ganz anders. Paulus sagt, ich bin der erste Sünder. Und hier kommen wir zum wichtigen Punkt. Es ist wichtig, dass der Mensch nicht irgendwie überheblich wird und denkt, jetzt habe ich etwas erreicht, jetzt bin ich sündlos, jetzt bin ich frei, sondern die Tatsache ist, was Paulus von sich sagt, was die Bibel von uns sagt, dass wir Sünder sind. Und trotzdem sagt Paulus auch gleichzeitig, dass er durch Gnade Gottes, durch Barmherzigkeit Gottes, dass wir etwas werden in dem Moment, wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir Gott annehmen und wir der David sagt in seinem Psalm, dass Gott sich unserer annimmt. Er nimmt uns an. Er sieht uns durch andere Augen. Und dieser realistische Blick auf uns selbst ist ganz wichtig. Ich bin ein Sünder und gleichzeitig ein Geliebter, ein Angenommener von Gott. Und das beides darf nicht fehlen, denke ich, in meinem Selbstbild, wie ich mich durch das Wort Gottes sehe. Wir sind zwar als freie Wesen erschaffen worden, und doch sind wir nicht frei. Wir leben in der Abhängigkeit von Gott. Und das ist ganz wichtig. Und mit diesen Worten sagt Paulus, ich mache mir die Abhängigkeit von der Gnade, von der Güte, von der Barmherzigkeit Gottes jeden Tag abhängig. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich etwas erreicht, jetzt kann ich ohne Gott leben. Ich bin von ihm jeden Tag meines Lebens abhängig. Paulus hat es erfahren und er bringt es auch uns in diesen Worten zur Sprache, dass wir es verstehen. Noch ein Gedanke, ein Beispiel aus dem Leben einer Person, was es heißt, gut zu sein, in Händen der Bösen zu sein und trotzdem auch eigene Boshaftigkeit spüren. Der amerikanische Journalist Terry Anderson wurde in 1985 in Libanon entführt und er wurde 7 Jahre lang als Geisel gehalten. 7 Jahre lang. Er erlebte dort Höhle auf Erden, so wie er das selber beschreibt. Nach seiner Freilassung berichtete Anderson, er habe während seiner Gefangenschaft viel in seinen Geiselnehmern gesehen, was er hasste und verachtete. Je länger er sie sah und mit ihnen redete, desto abstoßender fand er sie. Und doch, fügt er hinzu, war auf seltsame Art und Weise nichts in ihnen, das ich nicht auch schon in mir entdeckt hätte. Das ist die Zusammenfassung, die Schlussfolgerung, die er sieht. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wir können viele Sünden, die in der Welt passieren, verachten, schlecht heißen und so weiter. Das ist auch wichtig, denke ich, und richtig. Aber wenn wir tief in unseren Herzen schauen, dann werden wir finden, wie schlecht wir als Menschen sind. Es gab vor einigen Jahren, 1970 glaube ich, von einer Universität wurde ein Experiment gemacht. Und das ist auch das Experiment, das Projekt, und es gibt auch einen Film dazu. Und in diesem Experiment wollten Wissenschaftler sehen, wie ein Mensch sich in gewissen Umständen verhält. Und sie haben zwei Gruppen von Menschen genommen und haben eine Gruppe zu Gefängniswärtern gemacht und die andere Gruppe zu Gefangenen. Und die haben sie quasi haben so ein Gefängnis gemacht und die Menschen dorthin platziert. Und das musste ein Spiel sein, das musste ein Experiment sein auf eine Dauer von, weiß nicht, 10 Tage oder so. Und dann fing es an, musste alles ein Spiel sein, die Menschen hätten dann ihr Geld bekommen am Ende. Und die mussten dieses Experiment in der Hälfte der Zeit abbrechen, weil sie gesehen haben, dass der Mensch aggressiv, also die Wärter wurden dann sehr aggressiv und die Gefangenen haben dann die Wärter auch irgendwo provoziert und das hat, die ganze Lage hat eskaliert. Das heißt, der Mensch, wenn man ihn drängt, wenn man ihn in gewisse Situationen stellt, kann von sich Sachen bringen, können sich Sünden offenbaren, von denen wir gar nicht vorher gedacht hätten, dass wir es haben. Und deswegen sagt Paulus, der die Nähe, Barmherzigkeit, Gnade Gottes sehr nah erlebt hat, er sagt, in Anbetracht dieser Wahrnehmung, dieser Erkenntnis sehe ich mich als einen Sünder. Und doch, durch Gottes Augen, durch die Tat von Jesus Christus am Kreuz, dass er für uns Sünder gestorben ist, nimmt er uns an und liebt uns. Und er möchte, dass wir auch uns lernen, durch Gottes Augen zu sehen. Wir bleiben Sünder, wir bleiben Geschöpfe Gottes und Gott möchte in uns sein Bild, sein Ebenbild durch Jesus Christus wiederherstellen. Er möchte uns zurück zu diesem Bild führen, zu diesem Ebenbild, zu seinem Ebenbild führen. Aber wichtig ist, dass auch wir lernen, uns selber durch Gottes Augen zu sehen. Und das ist für mich eine Herausforderung, mich als Geliebter, als Angenommener, als Kind Gottes zu sehen und doch nicht vergessen, dass ich ein schwacher, ein sündhafter Mensch bin und nur von der Gottesgnade abhängig bin. Ich habe selber in meinem Leben eine Situation, eine Phase gehabt, wo ich als Christ nicht vorbildlich gelebt habe. Ich hatte eine Sünde gehabt, in der ich lebte, die ich praktiziert habe eine Zeit lang und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich wollte sie auf keinen Fall rechtfertigen. Es war mir bewusst, dass es schlecht, was ich mache. Aber es war mir wichtig, zu einem Zeitpunkt, wo ich sehr tiefe, sehr wichtige Erfahrungen mit Gott für mich gemacht habe, es war mir wichtig. Ich habe auch Gott gesagt, Gott, ich möchte aber jetzt, in den tiefsten Punkten meines Lebens, möchte ich wissen, dass du mich liebst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott mir diese Gewissheit gegeben hat. Und das ist eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben, zu wissen, egal wie tief ich falle, zu wissen, Gott nimmt mich an, Gott liebt mich. Nicht, weil ich etwas kann, weil ich etwas bin, sondern weil Gott etwas ist und weil ich sein Kind bin. Und seit diesem Punkt, wenn ich mich als Geliebter, als von Gott gewollt angenommen habe, ist es mir viel leichter gegangen, mit der Sünde umzugehen, mit schlechten Neigungen umzugehen, weil ich weiß, Gott zieht mich daraus und er liebt mich. Er verurteilt zwar mein Handeln und er will das gar nicht gutheißen, ich auch nicht, aber es ist wichtig für mich gewesen und ist immer noch wichtig zu wissen, ich bin geliebt immer, weil ich den Weg mit Gott leben möchte. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 und 2, heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Er sagt hier, wir sind Gottes Kinder. Er stellt es als eine Tatsache dar und er sagt auch, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also ich habe Eindruck, dass Johannes hier, als er diese Worte schreibt, er möchte uns davon überzeugen, dass wir Kinder Gottes sind und sein sollen. Und wir sollen lernen, uns als Kinder Gottes zu sehen, als Geliebte, als Angenommene, trotz unserer sündhaften und bösen Natur. Es gibt eine Geschichte, und die möchte ich euch zum Schluss erzählen. Diese Geschichte erzählt von einer Begebenheit während des Zweiten Weltkrieges in einem Konzentrationslager. Diese Geschichte hat in einem Konzentrationslager stattgefunden. An der letzten Bahnstation haben die Offiziere die arbeitsfähigen Männer und Frauen und Kinder voneinander getrennt. Ein Vater, der zu einer königlichen Familie gehörte, hat das mit dem Trauer beobachtet, wie die getrennten Familienmitglieder schreiten. Er war sich im Klaren, dass er eventuell von seinem kleinen Sohn auch getrennt sein wird. Und ihm war das bewusst, dass es wahrscheinlich bald passieren wird. Und er sagte zu ihm, Michael, so hieß sein Sohn, er sagte, Michael, egal was passiert, ich möchte, dass du nie vergisst, dass du ein königlicher Sohn bist. Er sagte, versprich mir, dass du es nicht vergisst. Und er sagte, ich verspreche es dir. Und es ist wirklich so geschehen, dass sie bald getrennt wurden. Und der Michael war in einer Abteilung, sein Vater war in einer anderen Abteilung. Und der Michael hat den Konzentrationslager überlebt. Er hat dann irgendwann erfahren, dass sein Vater dort vergast ermordet wurde. Aber diese Worte, die ihm sein Vater im letzten Moment mit ihm zusammen gesagt hat, vergiss es nie, du bist königlicher Sohn. Und diese Worte haben ihn in seinem Leben geprägt und er hat es nie vergessen. Und er hat das durch sein Leben getragen. Das war eine Entscheidung, die er getroffen hat, sich selber als königlicher Sohn zu sehen. Und das ist das, was uns die Bibel sagt. Du bist ein Sünder, vergiss es nicht. Du bist von der Gnade Gottes abhängig. Aber du bist gewollt, du bist mein Sohn. Das wünsche ich, ihr Lieben, jedem von euch und mir selber, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen. Amen.